Stell dir mal vor, du kommst in den Himmel und ja, was ist das, was du als erstes tun würdest? Also, nehmen wir mal an, der Tag X kommt und du gibst den Löffel ab, du stirbst, du bist gläubig, kommst in den Himmel. Was ist das Erste, was du tun würdest? Vor einem Jahr ist meine Oma verstorben im Alter von 95. Das war noch vor der Corona-Krise im Januar. Und sie sagte kurz vor ihrem Ableben, also wenn ich jetzt in den Himmel komme, dann werde ich zuallererst Jesus die Füße küssen und dann Opachen suchen. Für sie war das selbstverständlich, dass wenn sie in den Himmel kommt, sie als allererstes Jesus die Füße küssen würde. Ist das das, was du als erstes tun würdest, wenn du in den Himmel kommen würdest? Nicht, weil man es macht, ein guter Christ sollte Jesus die Füße küssen. Ist da in dir eine ganz große Liebe zu Jesus, wo du sagst, ich kann es nicht abwarten? Und wirklich diese Vorstellung, du als edler Herr oder als edle Dame, da keine Sorge, du wirst einen neuen Körper bekommen und der ist in der Lage, dann auch auf die Knie zu gehen, ja, sich zu demütigen vor dem Herrn. Würdest du, ist es für dich so das Plausibelste, das Logischste, ja, auf der Welt, im ersten Kontakt mit Jesus auf die Knie zu gehen und ihm die Füße zu küssen? Oder sagst du, naja, das war damals so eine kulturelle Geschichte, wenn wir jetzt heute diesen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, dann hat da dieser eine Mann das tatsächlich auch getan. Er ist zu Jesus gekommen, ist auf die Knie, hat ihm die Füße geküsst oder hat sich so verneigt mit dem Gesicht auf die Erde. Ist das so eine kulturelle Geschichte? Das hat man damals in Israel so gemacht, heute noch nicht. Oder würdest du sagen, mir ist egal, was die Gesellschaft heute für richtig oder nicht richtig hält. Ich gehe hin und küsse die Füße meines Herrn. Lasst uns mal diesen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Lukas 17, 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimmen und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Wir werden Vers für Vers durchgehen und versuchen herauszuarbeiten, wo die Kraft lag, die diesen Mann dazu gebracht hatte, wirklich auf sein Angesicht zu fallen und Jesus die Füße zu küssen. Lass uns Vers für Vers durchgehen. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Jesus hat ein ganz konkretes Ziel vor Augen. Er will in diese Großstadt, in die Metropole Jerusalem gehen. Und es scheint mir auffällig hier, dass er dieses Mal bewusst einen anderen Weg gewählt hatte. Und zwar nicht wie sonst am Jordan entlang, da kommst du ganz schnell nach Jerusalem, sondern mitten durch Samaria und Galiläa. In diesem Gebiet hat Jesus sich häufiger aufgehalten, gerade in Galiläa, hat viel gepredigt, viele Wunder getan, geheilt. Deswegen hat sich da die Information schnell rumgesprochen, dass Jesus in der Lage ist zu heilen. Das wird gleich auch eine wichtige Rolle spielen. Und jetzt wird der Ort Samaria genannt oder das Gebiet Samarien genannt. Und später wird Jesus mehrfach erwähnen, dass dieser Aussätzige, der geheilt worden ist, Samariter war. Und da müssen wir schauen, was das bedeutet, ein paar Hintergrundinformationen. Und zwar, die Samariter, die waren nicht so beliebt unter den Juden. Das liegt an folgender Entwicklung in der Geschichte, in der Kirchengeschichte oder in der Geschichte der Bibel. Nach dem Tod des großen Königs Salomo entstand ein Streit unter seinen Nachfolgern und etwa im Jahr 900 vor Christus wurde das Salomonische Reich in Nordreich und Südreich eingeteilt. Nordreich hieß Israel, Südreich hieß Juda. Sprach man vorher ganz allgemein von Israeliten, so setzte sich für die Einwohner des Südreiches Juda mit der Zeit der Name Judäa oder Juden durch. Also die Menschen im Südreich wurden später Juden oder Judäer genannt. Während die Bewohner des Nordreiches nach ihrer neuen Hauptstadt Samaria die Samaritaner oder Samariter genannt wurden. Ja, wegen dieser Hauptstadt Samaria. Beide also gehören der Abstammung nach zum Volk Israel. Die wenigen Samaritaner, die bis heute in Israel leben, bezeichnen sich deshalb nach wie vor als Israeliten. Also das sind Geschwister im Judentum letztlich. Nur hat sich das dann über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte so entwickelt, dass dann die Samariter von den Juden gehasst worden sind. Das war sozusagen ein Schimpfwort, du Samariter. Und das spielt gleich eine Rolle. Er war ein Fremdling unter den anderen neun, dieser eine Samariter. Jesus geht bewusst durch Samaria, mitten durch Samaria und Galiläa und jetzt in Vers 12. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und da auch Hintergrundinformationen. Aussatz umfasste in der biblischen Zeit mehrere Hautkrankheiten, zum Teil auch die damals noch unheilbare Lepra. Der Aussätzige galt bei den Juden als kultisch unrein und musste daher dann Abstand halten, wie das hier auch steht, die von fern standen. Bei dieser Krankheit aus dem Bereich der Neurologie sterben die Nerven ab und die Gefäße der Arterien und Venen verstopfen durch eine Verdickung des Blutes. Die Betroffenen verlieren meist das Gefühl für Kälte, Wärme und Schmerz. Ohne Behandlung verletzen die Patienten sich oft unbemerkt und infizieren sich über die Wunden an lebensgefährlichen Krankheiten, wie zum Beispiel Tetanus. Daher stammt auch die Vorstellung, Lepra würde zum Abfallen von Armen, Händen oder Ohren führen. Da die Erkrankten keinen Schmerzen spüren, werden Wunden oft unbehandelt gelassen und durch Entzündungen können diese Körperbereiche absterben. Wichtig, um nachzuvollziehen, in welcher Situation sich diese Menschen befanden, wenn sie dann ausgestoßen waren praktisch. Sie mussten dann in irgendwelchen Höhlen wohnen und waren in diesem grässlichen Zustand. Also ihr Körper zerfällt und mit dem Körper auch ihre Seele und ihre Hoffnung. Wenn jetzt der Körper so unansehnlig ist, ich habe in einer unserer Kleingruppen in der Kinderzellgruppe mal ein Bild von einem leprakranken Gorilla gezeigt und die Kinder konnten da nicht lange drauf gucken. Das war ein ganz, ganz grässliches Bild. Müsst ihr euch vorstellen, wenn diese Menschen, diese 10, die hier genannt werden, so eine Krankheit haben, dann wird das irgendwas auch mit ihrem Herzen, mit ihrer Seele gemacht haben, dass sie dann irgendwann mal nicht mehr selbst in den Spiegel gucken konnten. Wenn es keinen Spiegel gab, dann nicht ins Wasser gucken konnten, weil sie wussten, oh Mann, das ist nicht ansehnlich. Die Leute machen einen Bogen um uns herum und wenn die das nicht tun, müssen wir sagen, unrein, unrein, damit sie einen Bogen um uns machen. Und das wird keiner auf Dauer aushalten. Und dann natürlich die theologischen Fragen. Ja, warum lässt Gott Leid zu? Warum müssen wir das durchleben, diese schwere Zeit? Warum dürfen wir nicht integriert sein mit diesen anderen Menschen dort im Dorf oder in der Stadt und können mit ihnen feiern? Warum müssen wir hier so ein Leben, was letztlich kein Leben ist, führen? Und dann gab es auch ein Gesetz im Alten Testament, dass der Priester immer mal draufschauen musste. Also 3. Mose 13,3 zum Beispiel. Er diagnostiziert diese Krankheit und sagt dann, ja, du hast Aussatz, du darfst dich also nicht mehr ins Dorf, du darfst nicht mehr unter die Leute kommen, du bist in Quarantäne für dein ganzes Leben. Es sei denn, es heilt wieder und dann da muss der Priester wieder draufschauen und jemanden das attestieren und dann darf man sich wieder überall aufhalten. Das waren so Gesetze, die jetzt wichtig sind für diese Geschichte, um nachzuvollziehen, in welcher Situation wir uns befinden. Vers 13, und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Die haben Jesus wahrscheinlich gekannt. Wie gesagt, es hat sich rundgesprochen. Und sie nehmen ihn dort wahr und können sich ihm nicht nähern, vom Gesetz her. Also rufen sie mit lauter Stimme, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Hier haben wir noch nicht das Glaubensbekenntnis, ja, was man sonst manchmal liest, Herr, sondern nur Jesus, Meister. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, wenn Jesus sieht, jemand, der einen Verkehrsunfall sieht oder eine Situation wahrnimmt, die gefährlich ist und dann einfach weitergeht, der kann bestraft werden dafür, ja, dass er nicht jetzt eingegriffen hat oder geholfen hat. Wenn man sieht, trägt man Verantwortung. Wenn Jesus sieht, kann er nicht einfach so weitergehen. Er sieht und ist innerlich bewegt und unternimmt etwas. Manche meiden den Blick, ja, wenn dann Notleidende da sind, dann guckt man schnell weg, weil sonst müsste man ja die Verantwortung übernehmen, jetzt auch für die Situation. Dann guckst du schnell weg. Jesus guckt nicht weg, er guckt genau hin. Als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Ganz, ganz wichtig jetzt das Detail. Also Jesus spricht keine Heilung aus, seid heil und steht auf oder wie auch immer, sondern er gibt ihnen eine Anweisung, ein Imperativ, geht hin und zeigt euch den Priestern. Das heißt, er beugt sich da diesen Normen und den Gesetzen der damaligen Zeit und sendet sie zu denen, die da Machthaber sind zu der damaligen Zeit. Und er sagt, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Das heißt, in dem Moment, wo er sie schickt, sind sie noch nicht gereinigt. Sie haben noch kein Anzeichen dafür, dass sie Heilung erfahren. Jetzt muss irgendwo ein Glaubensschritt stattgefunden haben, dass sie praktisch losgehen im Glauben, dass das Wort, das Jesus gesprochen hat, Kraft hat. Nun ist Jesus jemand, der nicht nur einfach daher schwätzt. Wenn er redet, siehst du es in seinen Augen, dass es ernst ist, dass er nicht einfach nur Spaß macht. In so einer Situation kann es auch keinen Spaß machen. Da musst du sagen, was wahr ist, was richtig ist. Und er sagt, geht zu den Priestern. Und das haben sie vielleicht schon da wahrgenommen in dieser Begegnung mit Jesus, dass das nicht irgendwer ist. Das wurde ja Jesus dann gespiegelt nach seiner Bergpredigt. Er redete wie einer, der Vollmacht hatte. Ja, wie kann man denn reden wie einer, der Vollmacht hat? Also das muss dann mit seinem Leben zusammenpassen. Da muss man merken, das, was er sagt, ist wirklich, hat Hand und Fuß. Und vielleicht ist das, was sie dann in Bewegung gesetzt hatte. Bisher war Chancengleichheit. Jeder, alle 10 hatten die gleiche Chance. Jeder, alle 10 hatten die gleichen Bedingungen. Einer aber reagiert anders. Ja, achtet auf den Text. Wir haben nirgendwo einen Aspekt gesehen, wo Jesus jemanden mehr übervorteilt hat oder jemanden bevorzugt hat als die anderen. Jeder hatte die gleiche Chance. Einer aber, Vers 15, von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und jetzt die Frage, warum nur einer? Ja, später wird Jesus diese gleiche Frage stellen. Wo sind die anderen 9? Warum nur dieser eine? Warum 10% von 100, die dann zurückkommen und Gott anbeten? Dieser eine aber von ihnen kehrte zurück. Und jetzt stellen wir uns das mal vor. Wir haben, glaube ich, jetzt alle einen inneren Film. Ja, wir gucken uns diese Szene gerade an. Der Weg praktisch führt, der Weg geht in die nächstgrößere Stadt oder vielleicht sogar Jerusalem, dort wo die Priester sind. Sie gehen los in Richtung Jerusalem, jetzt mit dieser Erwartungshaltung, mit dieser Freude. Boah, jetzt wenn der Priester mal drauf schaut, dann wird er uns attestieren, dass wir gesund sind. Dann können wir in der Stadt bleiben, dann suchen wir die nächstbeste Bar auf, Restaurant, dann gehen wir feiern. Was wir alles tun und machen können jetzt mit dieser neuen Lebensqualität, die wir durch die Heilung Jesu bekommen. Und sie gehen praktisch gemeinsam nach Jerusalem. Einer aber kehrt um. Was war es bei dem einen, das ihn dazu bewegte, anzuhalten, umzudrehen und zurückzugehen? Was war es? Wenn wir jetzt nur diesen Vers lesen, werden wir es nicht sofort merken. Deswegen nehmen wir den Vers 16 noch mit dazu. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen. Er ist praktisch wieder bei Jesus angekommen. Und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Später wird Jesus auch sagen, das war ein Fremdling. Außer diesem Fremdling. Also es spielt eine Rolle, dass er ein Fremder war. Ein Samariter war. Gehen wir nochmal zurück. Wir drehen dieses Video, diesen Film zurück, spulen zurück und wir sehen, wie die alle nochmal wieder zurückgehen zu Jesus. Und dann hast du jetzt eine Gruppendynamik da, 10 Menschen, 9 davon sind offensichtlich nicht Samariter, einer ist Samariter. 9 sind kulturell in einer Gemeinschaft. Vielleicht haben sie da in dieser ganz grässlichen, schwierigen Situation, in der sie sich befanden, doch zusammengetan und haben sich zumindest mal unterhalten. Diese 9 Juden. Einer war ein Fremder, der von denen auch abgewiesen wurde. Der es Zeit seines Lebens auch erlebt hat, nicht körperlich nur aussätzig zu sein, sondern auch innerlich aussätzig zu sein. Und jetzt begegnet Jesus diesen 10 mit gleicher Liebe. Er blickt alle an in gleicher Weise. Er hat bestimmt niemanden bevorzugt. Aber bei einem hat es innerlich etwas getan, im Herzen was getan. Wo, an welcher Stelle war praktisch der Glaube jetzt an Jesus dann entstanden? Also letztlich geht es ja um den Glauben. Ich mache es noch zu Ende, weil dann am Ende steht, der Glaube hat dich gerettet. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Vorher hieß es gereinigt, jetzt heißt es gerettet. Die anderen waren praktisch alle geheilt, alle 10 waren geheilt, sie waren gereinigt, aber einer war gerettet. Einer war, ja, was heißt jetzt gerettet? Dazu sage ich gleich noch mehr. Nur stellt sich für mich die Frage, an welcher Stelle ist er zum Glauben gekommen? Was hat ihn zum Glauben gebracht? Und wir wissen aus dem gesamtbiblischen Kontext, Römer 10, 17, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt. Und dass die Verkündigung kommt aus dem Wort Christi. Also hier geschah Wort Christi. Christus hat gesprochen und in dem Moment glaubte er. Warum die anderen nicht? Warum die anderen nicht? Lasst uns versuchen, das nachzuvollziehen, wie das dann abgelaufen ist. Die anderen sind doch auch gegangen im Glauben, oder nicht? Stellen wir uns das vor. Jesus sagt, die sind alle noch in diesem schlimmen Zustand des Aussatzes. Und Jesus sagt zu ihnen, geht hin. Und jetzt setzen sie sich Bewegungen. Wie ist das in einer Gruppe, die dann den Auftrag gibt? Denkt an Zeltlager, ja, eine Gruppe muss sich jetzt in Bewegung setzen. Dann gibst du die Anweisung, geht bitte dahin. Und dann ist es doch meist so, dass der Erste den Anfang macht und dann kommen die anderen mit. Jemand übernimmt jetzt die Verantwortung für die Situation, für sich selbst. Er sagt, der Meister sagt, geh, dann gehe ich. Und die anderen denken sich, naja, dann gehen wir mal mit. Könnte sein, dass diese anderen 9 diesen Samariter da beobachteten, wie er mit diesem Glauben, in diesem Vertrauen zu Jesus, sagt, wenn der Meister spricht, dann gehe ich. Ich verstehe das noch nicht, aber ich gehe. Warum sollte ich zum Priester gehen in diesem Zustand? Ich sehe es doch, dass ich noch nicht geheilt bin. Warum sollte ich da hingehen? Aber wenn der Meister sagt, geh, dann gehe ich. Die haben den ja Meister genannt. Und so geht dieser Aussätzige und es könnte sein, dass die anderen ihm folgen und sie gehen. Und beim Gehen werden sie plötzlich geheilt. Das muss man sich mal vorstellen, denen fehlen die Finger. Und schwupps, da ist der Zeigefinger wieder. Die Nase ist nicht da. Upp, was ist denn los? Ich kann wieder riechen. Und das ist ein Prozess der Heilung und die merken unterwegs, sie werden wieder heil. Und das sprechen die sich einander zu, vielleicht der Samaritaner alleine wieder, die Gruppe der Juden zusammen. Und hey, guck mal, wie du aussiehst, du hast wieder eine tolle Haut. Und wenn Jesus heilt, dann heilt er ordentlich, wie ein Babypopo. Ja, es ist einfach wunderbar zu sehen, wie schön du bist. Und dann mit jedem Heilungsschritt, diese Vorfreude auf das Leben, wie es früher mal war. Yeah, wir können wieder feiern. Und das stelle ich mir so vor, die 9 werden, also der Samaritaner als das Erste losgegangen, war praktisch vorne. Die anderen gehen hinterher, sind erstmal noch unsicher, vertrauen dem Ganzen noch gar nicht. Sie vertrauen Christus nicht, sie glauben Christus nicht. Nur der eine ist dann gerettet. Sie denken, naja, wir gehen mal mit. typisch Mitläufer. Und dann unterwegs werden sie geheilt und dann sehen sie die Lebensqualität, die Lebenschancen, die sich da bieten und fangen an, schneller zu werden. Jetzt haben sie auch die Kraft. Jesus hat ihnen dann ja auch Heilung in den Muskeln und Bänder und so weiter gegeben. Sie werden immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und einer wird immer langsamer. Sie sehen ihre Traumwelt vor Augen und einer wird langsamer. Und während die Neun schon weiter vorne sind, denkt jemand an was völlig anderes. Er denkt an diesen Blick. Warum hat er mich so angesehen? Warum hat er mich so angesehen? Mein Leben lang hat mich noch nie jemand so angesehen. Was habe ich denn, was ihn so schauen lassen hat? Und er denkt darüber nach, warum hat er mir das einfach so gegeben? Warum hat er das getan? Und das sind jetzt Beschreibungen einer Freundschaft. Warum ist jemand so nett zu mir? Warum ist jemand so freundlich? Warum möchte jemand mit mir Zeit verbringen? Warum ist er so freigebig und hält mich auch gar nicht fest? Und beim Nachdenken wird er immer langsamer, langsamer und denkt sich, nee. Ihr könnt feiern. Ich gehe zum Meister. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz ist vor mir. Er geht zu Jesus zurück in einer tiefen Glückseligkeit, in einer tiefen Frieden, in einer Freude, die unabhängig von der Heilung ist. Er geht zu demjenigen, zu dem er sich hingezogen fühlt, weil er das ja seit der Sünde verloren hat, also die Beziehung zu Gott. Und wir sehen hier, als er sah, dieser eine, dass er geheilt war, verherrlichte er wen? Gott. Aber Jesus hat ihn doch geheilt. Die Juden haben Jesus nicht anerkannt als Gott. Für ihn war es klar, das war Gott. Und er erkennt Jesus an als Gott und er verherrlicht Gott mit lauter Stimme. Um Gott zu verherrlichen mit lauter Stimme, vielleicht hat das jemand im Singunterricht mal, im Musikunterricht schon mal gelernt. Ja, wenn du gut singen willst, musst du aufrecht stehen. Als wenn du hier so an so einem Faden hängst. So musst du stehen. Dann kommt ein wunderschöner Ton. Das kann man einüben oder wenn man Jesus begegnet, hat man eine Freude, wo man sagt, jetzt kann ich aufrecht stehen. Jetzt kann ich anfangen zu singen. Jetzt kann ich Gott anbeten. Und ihm war es egal, ob jemand mitsingt oder so. Völlig unabhängig von dem Stil des Lobpreises, von dem, ob andere mitmachen. Er singt. Es ist kein Musikinstrument, weit und breit zu sehen. Er singt. Er betet Gott an und verherrlicht ihn. Und er fiel auf sein Angesicht, als er jetzt bei Jesus ankommt. Und dann bringt er was zum Ausdruck? Dankbarkeit. Hier steht das, er dankte ihm. Wenn wir in dem Neuen Testament mal schauen, dann stellen wir ganz oft fest in den Briefen des Apostel Paulus, die beginnen alle mit einer ganz großen Dankbarkeit. Das will ich mal einfach benennen, um deutlich zu machen, das ist kein Zufall, das wiederholt sich. Also Paulus' Leben als Christ war gekennzeichnet von Dankbarkeit. Er sagt zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 1, 8, aufs Erste danke ich meinem Gott. 1. Korinther 1, 4, also immer erste Kapitel und dann die ersten Verse. Ich danke meinem Gott, 1. Korinther 1, 4. Kolosser 1, 3, wir danken Gott. 1. Thessalonicher 1, 2, wir danken Gott alle Zeit. 2. Timotheus 1, 3, ich danke Gott. Philemon 4, ich danke meinem Gott. War etwas auffällig hier? Die Dankbarkeit. Warum denn? Hat jemand dem Paulus gesagt, sei dankbar? Jemand, der wirklich errettet ist. Jemand, der diese Beziehung zu Jesus wieder gefunden hat. Der ist ein dankbarer Mensch. Meine Frage an dich. Wenn du, wahrscheinlich viele von uns haben einen Schrittzähler und zählen dann die Woche über, wie viele Schritte sie laufen. Nehmen wir mal an, du hättest einen Dankezähler. Schau mal auf die vergangene Woche von Montag bis heute Sonntag, wie viel Mal kam, und jetzt vergessen wir mal das Dankgebet vorm Essen. Wie viel Mal kam das Danke über deine Lippen, vielleicht nicht laut, aber im Herzen, ohne dass es eine Dankgebetsgemeinschaft war, die organisiert war. Einfach aus dem Herzen heraus, wo du merktest, das ist Gnade, danke. Dass mein Sohn wieder jetzt so spät nach Hause zurückgekommen ist, danke. Das hat er nicht gehört, das hat meine Frau und ich hab's im Herzen, danke. Ich will jetzt was ganz Ernstes sagen. Wenn dieses Danke nicht vorkommt, frag dich mal, ob du Jesus kennst. Denn wenn du ihn kennst, wirst du ihn erleben. Denn das Grab ist leer, er ist auferstanden. Und wenn er auferstanden ist, dann sitzt er nicht einfach nur rum. Sondern er hilft uns, er beschenkt uns, er heilt uns, er redet zu uns, er liebt uns. Und das nicht nur am Sonntag, täglich. Und dann wirst du es wahrnehmen und dann wird es aus dir herauskommen, dieses Danke, 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 Danke. Wo niemand hier vorne stehen darf und sagen muss, du musst dankbar sein. Da wirst du sagen, brauchst mir gar nicht sagen. Ich habe heute schon, bevor du den moralischen Zeigefinger erhoben hast, schon ein paar Mal Danke gesagt. Da waren so viele Sachen. Und es ist wunderschön zu beobachten, dass die Frucht der Bekehrung des Glaubens Dankbarkeit ist. Und ihr merkt schon, wohin jetzt die Reise führt, dieser Predigt. Ich sag's ganz offen, gehörst du zu den Neuen oder zu dem Einen? Gehörst du zu den Neuen oder zu dem, der zu Jesus zurückgekommen ist? Und dann müssen wir ehrlich zu uns selbst sein. Falls jemand bei dem Stichwort Evangelisation, so hieß das Thema dieser Predigt, dachte, naja, es gibt noch vielleicht Leute, die das brauchen, ich bin bekehrt, lass uns mal offen mit uns selbst sein, ganz ehrlich mit uns selbst sein. Gehöre ich zu den Neuen oder zu dem Einen? Dieser eine, der ist praktisch zurückgekommen. Ich hatte am Anfang der Predigt die Frage gestellt, wie ist die Reaktion, wenn du in den Himmel kommst? Füße küssen, Danke sagen? Oder ist da tief in dir, in mir, diese Erwartung, wenn ich in den Himmel komme, muss der mir Danke sagen? Dafür, dass ich jetzt so viel geleistet habe im Reich Gottes. Boah, war ich viele Jahre Pastor in der Gemeinde Haiger, dann habe ich eine Gemeinde gegründet. Was habe ich gepredigt? Der muss mir Danke sagen. Wo ist denn hier dieser Siegeskranz oder dieser Lohn? Warte mal, wer sagt wem Danke jetzt? Und da war ich sehr tief getroffen. Bin ich im ersten Moment derjenige, dem Jesus dann auf die Schulter klopft und sagt, super, du guter und treuer Knecht, wird er auch sagen, wenn ich ein so guter und treuer Knecht bin? Aber geht es mir darum, dann auch ihn als Bewunderer zu sehen? Oder bewundere ich ihn und sage, Herr, mir fehlen die Worte, ich falle auf mein Angesicht und küsse deine Füße. Ich möchte mal gegenüberstellen folgende Reaktion. Die einen zweifeln an Gott, diese Neuen, der eine glaubt an Gott. Die, die an Gott zweifeln und Gott nicht glauben, werden dann zwangsläufig, weil sie Gott nicht vertrauen, werden sie ihre Erwartungen an die anderen Mitmenschen setzen. Also sie werden andere gebrauchen. Mit einer fordernden Haltung werden sie andere konfrontieren. Also Gott wird mir wahrscheinlich nicht helfen, ich vertraue ihm nicht, also werde ich jetzt andere für meine Zwecke gebrauchen. Ich brauche dich. Ja, ich zweifle an Gott, also brauche ich dich. Dann, wenn du nicht das tust, was ich möchte, hasse ich dich. Wenn dann aber viele sich von mir abwenden und mich im Stich lassen, hasse ich mich. Denke ich, warum bin ich nicht so liebenswürdig? Warum wenden die sich alle von mir ab? Und dann versuche ich zu überleben, nehme das Heft selbst in die Hand und sage, das schaffe ich schon. Und baue mein eigenes Reich auf. Ja, das ist die Folge dessen. Also diese neuen Gehalten, die werden jetzt sagen, okay, ich werde diese ganzen Feierlichkeiten, diese Menschen, diese Diener, Wirte, alle gebrauchen für mein Glück. Ich gehe in diese Welt hinaus und ich gebrauche Mitmenschen, um mich selbst zu verwirklichen. Dann werde ich feststellen, dass die sich auch mir abwenden, denkt an den verlorenen Sohn. der war dann irgendwann mal alleine bei den Schafen, die Leute haben bei den Schweinen, die Leute haben ihn gehasst und dann fing er an, ja, darüber nachzudenken, wie wertvoll er ist. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein, denkt er sich, und er hasst sich selbst. Gott sei Dank kam da die Umkehr. Derjenige, der aber Gott glaubt, und das ist dieser eine, der glaubte Gott, und er hatte tief in sich eine Liebe zu Gott. Also er hat nicht andere Menschen für seine Zwecke gebraucht oder Gott nicht für seine Zwecke gebraucht, er hat Gott geliebt. Er hat nicht so ein Leben gelebt, so Gott, ich brauche dich, damit es mir gut geht, sondern du bist gut und das reicht mir. Und dann liebte er ihn, denn Liebe nimmt den anderen nicht aus, sondern gibt sich dem anderen. Er liebte und hat gesagt, Herr, hier hast du mich. Ist das dein Lebensstil, dass du sagst, Jesus, ich liebe dich und ich gebe mich dir hin, ohne etwas zu erwarten? Nicht mal ein Siegeskranz. Du kannst mich gebrauchen in deinem Reich, ich liebe dich so sehr. Und dann mit der Liebe kommt die Annahme, ich nehme dich an, Herr. Ich nehme die Situation so an, wie sie ist. Und dann erkenne ich meine Schuld und Sünde, bereue diese, ich will mich richtig einschätzen dann und will die Bibel lesen und will erkennen, wie Gott über mich denkt. Ich will ihm gehorchen und so will ich leben. Das ist ein großer Unterschied. Und die Frage ist, gehörst du zu den Neun oder zu dem Einen? Jetzt nochmal die Frage, warum hat er sich wieder abgewandt diesen vielen Möglichkeiten, die er dort hatte in Jerusalem und sich Christus zugewandt? Da gibt es eine Seite später, oder entschuldigt bitte, in einem anderen Kontext, in Johannes 6, Vers 68, da sagt Simon Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus sagte vorher, wollt ihr nicht auch gehen? Und er sagt, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das könnte der Satz des Aussätzigen sein, des einen, der zurückkehrt. Der sagt, wohin sollte ich denn gehen? Ich gehe zurück zu Jesus, denn er hat Worte des ewigen Lebens. Ich möchte mich persönlich dann auch nochmal prüfen und hinterfragen, und nicht nur mich, sondern uns als Gemeinde. Sind wir eine Gemeinde, die Worte des ewigen Lebens hat? Dann müssen wir die Menschen, die Mitglieder, die Teilnehmer unserer Gruppen nicht kontrollieren und halten, sondern wir können sie freigeben. Wir können sagen, geht, denn Jesus sagt am Ende dieses Textes, steh auf und geh hin. Nachdem er die Dankbarkeit ihm erwiesen hatte, könnte er sagen, okay, du bist jetzt einer von meinen Leuten, jetzt habe ich dann 13 Jünger, jetzt können wir noch mehr aufbauen. Er sagt, geh. Er gibt ihn frei. Und in dem Freigeben ist diese Kraft des Bindens. Er löst sich von Jesus, er geht los und dann unterwegs denkt er, wohin sollte ich gehen? Jesus hat die Worte des ewigen Lebens und kehrt um und geht zu Jesus. Lasst uns Gemeinden sein, die Worte des ewigen Lebens haben. Und das sage ich jetzt nicht mit einer Selbstverständlichkeit, dass es immer so ist. Manchmal fragt man sich, wo gehen denn die Leute hin? Die kommen nicht mehr in den Gottesdienste und wir müssen dann noch attraktiver werden und noch besseres Programm auffahren, damit sie wieder zurückkommen. Wenn die Gemeinde Worte des ewigen Lebens hat, dann werden diese Einzelnen, die die Gnade Jesu erfahren haben, die die Liebe Jesu erkannt, geschmeckt haben, die werden sagen, Mensch, ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder an den Ort, wo Worte des ewigen Lebens verkündet werden. Denn da wird meine Seele zur Ruhe kommen. Denn dazu bin ich geschaffen worden, in die Nähe des Herrn, in der Nähe des Herrn zu sein. Und vielleicht ist das eine Erinnerung an uns, wenn wir evangelistisch-missionarische Gemeinden sein wollen, dann müssen wir uns nicht so sehr um die Gemeinde als Institution kümmern, sondern um unseren Auftrag, Worte des ewigen Lebens weiterzugeben und damit andere zu Jüngern zu machen, wie Jesus es getan hatte. Er hatte diese Worte des ewigen Lebens. Und ich glaube, dass dieser Mann da auf dem Weg hin zu Jerusalem dachte, Mensch, das ist schön und gut, aber das, was meine Seele braucht, ist er, Jesus Christus. Und er wendet sich um und ist Christus zentriert. Er weiß, da gibt's Worte des ewigen Lebens. Ich möchte dich herausfordern. Stell dir jetzt beim Nachdenken, beim Singen diese Frage, warum singe ich überhaupt? Wir werden drei Lieder miteinander hören. Und vielleicht ist das die Chance, jetzt bei der Corona-Krise nicht aktiv zu singen, sondern aktiv nachzusinnen. Herr, mach es mir klar, gehöre ich zu den Neuen oder zu dem einen? Habe ich dich bisher in meinem Leben nur gebraucht für meine Zwecke, damit es mir gut geht? Oder darfst du mich gebrauchen, so wie es ist, weil du gut genug bist? Und wenn du diese Antwort hast, für dich, wo du sagst, ich habe mich erkannt, dass ich eigentlich nur für mein Wohl und meine Lebensqualität und Selbstverwirklichung gelebt habe, dann kehr um. Dann kehr um. Und das kann ich jetzt nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger sagen. Ich kann nicht sagen, kehr um, sondern im Nachdenken, beim Hören der Lieder, achte auf die Texte, vielleicht spricht der Herr zu dir und sagt, kehr um. Er sagt es nicht aktiv, aber in der Liebe wirst du es schmecken, da ist jemand, der auf dich wartet. Vielleicht denkst du, Mann, bald habe ich den Impfstoff und dann kann ich wieder überall essen gehen und feiern gehen, auf dem Weg zu dieser Lebensfreiheit, die vielleicht dann schon bald kommt. Vergiss die Quelle des Lebens nicht. Jesus Christus, der auf dich wartet, und dann drehst du der Welt den Rücken zu und sagst, von mir aus kann diese Corona-Krise noch ein Leben lang gehen. Wenn ich Jesus habe, habe ich alles, was ich brauche. Und du gehst zu ihm zurück, nicht in einer arroganten Art und Weise, oh Jesus, du kannst mich jetzt gebrauchen, hier ist der Held, der History Maker, ich werde schon Geschichte schreiben, sondern du wirst in aller Demut zu ihm zurückkommen und wirst sagen, Herr, ich danke dir, vergib mir alle meine Schuld. Du bist alles, ich nichts. Dich bete ich an. Amen. Ich möchte noch beten und währenddessen können die Musiker schon auf die Bühne. Wenn es geht, steht doch bitte dazu auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gnade, die nicht klammert oder nicht kontrolliert. Herr, du gibst alle 10 frei, einer kehrt zurück. Herr, du hast heute auch geredet. Wir glauben, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Das, was wir heute angesehen haben, ist dein Wort. Herr, und dann hast du gesprochen. Jesus, ich bitte dich, dass wir alle, jeder für sich überlegt, bin ich einer dieser 9 oder bin ich der eine, der umkehrt? Herr Jesus, ich bitte dich, dass diese Möglichkeiten dieser Welt uns nicht attraktiver sind als das, was bei dir möglich ist. Herr Jesus, ich bitte dich, dass die Freundschaft zu dieser Welt kleiner wird als die Freundschaft zu dir. Und da denke ich an die Kinder, an die junge Generation, Herr, die vielleicht jetzt nicht diese 4 Möglichkeiten hat, aber sich sehnlichst darauf freut, dass es bald dann möglich ist, dass sie zuallererst den Frieden mit dir haben. Auch die mittlere, ältere Generation. Jesus, lass uns nicht die Hoffnung auf einen Impfstoff setzen, sondern auf dich, der uns dann leitet durch alle Lebensfragen. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Bekehrung schenkst, Umkehr. Und wenn jemand hier da ist, der noch nicht sich taufen lassen hat, der das noch nicht so bezeugt hat, weil er merkt, eigentlich ist es auch nicht ernst, die Taufe. Das mache ich deswegen nicht, weil es nicht ernst ist. Dass er jetzt eine ernste Stunde hat, eine ernste Minute, wo er sagt, okay, und jetzt wende ich allem den Rücken zu und gehe zu Jesus. Segne bitte diesen Moment jetzt und wirke durch deinen Heiligen Geist. Segne die Gemeinde hier auch vor Ort. Ich bitte dich, dass hier eine Gemeinde ist, die Worte des ewigen Lebens hat, dass sie erleben, wie Menschen dann hier dazukommen, weil sie merken, hier bekommt die Seele Futter, hier kommt die Seele zur Ruhe, hier begegnet man Jesus. Rede auch durch die Lobpreiszeit letzt zu uns und mach klar, wo wir stehen und schenk diese Kraft der Umkehr. In Jesu Namen. Amen. Nimm doch bitte Platz.